Undercover unter Nazis. Damit sind mal nicht zweifelhafte V-Leute des Verfassungsschutzes gemeint, sondern es geht um Recherche in der Rechtsruckszene durch den Reporter Thomas Kuban. Seit Mitte der 90er Jahre filmt er mit verdeckter Kamera Nazi-Konzerte in ganz Europa und zeigt einzigartige Bilder aus einer konspirativen Szene rund um das verbotene Rechtsrock-Netzwerk Blood and Honor. Am laufenden Band rufen die Texte zu Gewalt auf, das Publikum singt mit, grölt Sieg Heil und zeigt den Hitlergruß. Ein einzelner, mutiger Journalist liefert schätzungsweise mehr strafrechtlich verwertbares Material als ein Heer von V-Leuten. Doch Politik und Behörden, aber auch andere Journalisten schauen jahrelang geradezu gezielt weg, wenn der Dokumentarfilmer sie mit seinem Material konfrontiert. Aus dieser Mischung aus Undercover-Material und dem meist vergeblichen Bemühen um Aufmerksamkeit und Erklärung zum Thema besteht der Dokumentarfilm Blut muss fließen, Undercover unter Nazis. Der Film ist ohne finanzielle Unterstützung durch Filmförderung oder Fernsehsender entstanden. Der Filmemacher Peter Ohlendorf hat das Material von Thomas Kuban gesichtet und mit den Reisebeobachtungen kombiniert. Er begleitet den Film seit knapp 2 Jahren auf einer Filmtournee und war Anfang Februar auch in Tübingen.
Sie sind quasi der öffentlich sichtbare Part von Thomas Kuban, dem Undercover-Journalisten. Wie haben Sie ihn kennengelernt?
Thomas habe ich kennengelernt, wie man eigentlich ihn nur kennenlernen kann, über einen persönlichen Freund, einen guten persönlichen Freund. Und damit war die Brücke geschlagen. Anders wäre ich nie an ihn rangekommen.
Was wissen Sie darüber, wie er eingestiegen ist in das Thema, in der rechten Musikszene zu recherchieren?
Es hat ihn einfach interessiert. Es war sozusagen ganz nah an ihm dran. Ein Freund von ihm ist reingegangen in die Szene und er ist dann ja mehr oder weniger auch mal, ja, immer mehr dran gekommen, hat einfach damit den Kontakt gehabt. Und ja, der Freund ist irgendwann raus und Thomas hat gesagt, nee, das geht gar nicht, was hier läuft. Und ich will gucken, will versuchen, ein bisschen tiefer reinzukommen. Und dann war auch irgendwann klar, ich muss da Bilder rausholen. Sonst kann ich eigentlich das gar nicht so richtig rüberbringen, was da passiert.
Sie haben 100 Stunden Filmmaterial dann am Ende gehabt, über 10 Jahre zusammengesammelt. Wie sind Sie da vorgegangen mit der Auswahl der Bilder dann zu einem abendfüllenden Dokumentarfilm?
Die Bilder von Thomas, die er rausgeholt hat, sind ja nur der eine Baustein, aber natürlich der wichtige Baustein, um den herum dann alles zu gruppieren war. So viele Stunden Material, da muss man schon ein paar Mal durchgehen und immer wieder filtern und natürlich auch sich überlegen, welche dramaturgische Kurve wollen wir denn mit diesen Bildern im Film bauen. Und die sollte ja dann schon auch so sein, dass am Ende in Ungarn bei einem Nazi-Konzert so krasse Lieder wie der Verhöhnung des Holocaust gesungen werden und Adolf Hitler steig hernieder und regiere Deutschland wieder. Dass am Ende des Films nochmal ganz klar wird, um was es hier wirklich geht in der Nazi-Konzertszene. Und so haben wir versucht, diese Linie zu bauen und natürlich dabei auch die Reise durch verschiedene Orte, Städte und Länder in Europa drumherum zu konstruieren.
Was hat es mit Ihnen gemacht, die Arbeit an dem Film?
Mit mir hat es einfach eins gemacht, mich bestätigt darin. Ich bin ganz, ganz früh schon mit meinem Vater, ich komme aus einer Generation, da war die Elterngeneration noch im Krieg. Ich habe mit ihm schon immer endlos drüber diskutiert, über diese Zeit. Und sie hat mich auch immer dann journalistisch begleitet ab da. Und ich fühle mich durch das, was da zu sehen ist, einfach darin bestätigt. Es war richtig, sich so damit zu beschäftigen. Und es wird einfach richtig sein und gut sein, sich weiter intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
Es sind ja sehr krasse Bilder da zu sehen von diesen Nazi-Gesängen. Und es lief auch in vielen Fernsehsendern schon, aber nur in Magazinen. Für diesen ganzen Film hat die Finanzierung total lange gefehlt. Warum war das so und wie kam es dann im Endeffekt dann doch zustande? Wer hat dann im Endeffekt Geld gegeben?
Das Geld ist privat zusammengesammelt. Keine Bank der Welt hätte das Geld gegeben. Leider Gottes auch sonst niemand. Kein öffentlich-rechtlicher Sender, kein Sponsor, keine Stiftung. Wir standen wirklich ganz allein. Ich habe das Glück, dass ich einen Freundeskreis habe und einen Familienkreis. Da gibt es Menschen, die verdienen ein bisschen mehr, als das sie fürs Tägliche brauchen. Die haben mir dieses Geld geliehen. Ich habe das Glück, einen Cutter zu haben, mit dem ich den Film geschnitten habe, der alles auf Rückstellung, wie wir das nennen, gemacht hat und gesagt hat, okay, wenn das Geld halt nicht kommt, habe ich Pech Pech gehabt. Wenn du mal Geld verdienst, dann kriege ich halt was. So ist der Film entstanden. Und in einer Welt, das muss man ehrlich sagen, die damals in einer journalistischen Welt geprägt war durch das, was wir auch im Film zeigen. Der Diskurs von Beckstein und Kuban, wo Thomas Kuban Beckstein vorhält, was alles schiefläuft mit der Polizei bei diesen Konzerten, wie sie nicht eingreift. Dieser Diskurs wird abgewürgt. Die herumsitzenden Journalistinnen und Journalisten rühren sich nicht vom Fleck, tun so, als ob nichts passiert, weil interessieren sich null für dieses Thema und kommen wieder zurück zum damals rauf und runter deklinierten sogenannten islamistischen Terrorismus. Man muss sagen, meine Branche hat es dringend notwendig, sich mit ihren eigenen Fehlern auseinanderzusetzen und zu gucken, warum sie den Blick verloren hat für das, was Nazis in diesem Land tun.
Hat sich da in der öffentlichen Wahrnehmung dann jetzt auch für Ihren Film was geändert durch diesen NSU-Skandal?
Sicherlich hat der selbst enttarnte NSU seinen Teil dazu beigetragen, dass der Film heute anders angeguckt wird. Wir hatten dieses formidable Tor der Berlinale vor jetzt 2 Jahren. Das war natürlich das ganz Entscheidende. Und natürlich haben wir heute eine andere Aufmerksamkeit auf dieses Thema insgesamt. Aber, das muss man schon auch sagen, es ist ja nicht so, dass jetzt uns die Türen eingerannt werden und die Leute gleich danach kamen und sagten, Mensch, toll, wir wollen alle euren Film ausstrahlen, ich weiß nicht wie und wo noch zeigen, sondern es war ja auch ein zäher Prozess, bis unsere Filmtour anlief. Und dann war es ja das, was uns natürlich total freut, dieser Prozess von unten. Es hat die Menschen interessiert. Die sind in die Kinoseele gekommen. Und letztendlich ist es basisdemokratisch, was gerade im Moment läuft. Die tragen unseren Film nach oben und die, mit denen zusammen können wir jetzt Druck aufbauen, was in unseren Möglichkeiten ist. Sowohl vielleicht, was politische Arbeit angeht, ein bisschen Impulse setzen, aber auch gerade was Sender angeht, ihnen jetzt klar machen, an unserem Film kommt ihr eigentlich nicht vorbei.
Ja, man hat ja heute Abend in Tübingen gesehen, der Saal war rappelvoll, die Leute sind sogar gestanden. Was haben Sie sonst so noch erlebt auf den Touren? Gab es auch mal Störungen von Nazis oder so?
Es gab bis jetzt Gott sei Dank nichts, was richtig eingeschlagen hat. Im Übrigen sind wir darüber natürlich sehr, sehr froh und es zeigt auch eins, wenn so ein Film ein breites Publikum findet, dann ist dieses Publikum gleichzeitig der Schutzschirm für so einen Film. Es fällt, glaube ich, inzwischen Nazis sehr schwer, unsere Veranstaltungen zu stören. Im Übrigen werden sie meistens auch dann schon abgewiesen. Also insofern haben sie keine großen Karten hier in diesem Spiel, Gott sei Dank. Es ist, sag ich mal, einfach so, dass wir durch diese schöne Intensität der Wahrnehmung getragen werden und damit, denke ich, einfach für diesen Film eine Leinwand bekommen haben, die weit über das hinausgeht, was wir uns jemals erhofft haben. Es gab in Essen bei der Vorstellung des Films, bei einem Fanprojekt von Rot-Weiß Essen, eine wirklich massive Störung. Da kamen kurz vor Filmvorführung kamen rund 20 Hooligans rein mit der Ansage, wir sprechen für alle Fans, dieser Film läuft hier nicht. Das Fanprojekt hat es akzeptiert. Man kann sich streiten darüber, ob das richtig ist oder nicht. Ich hätte wahrscheinlich anders reagiert und die Polizei geholt. Gut, sie haben es nicht getan, aber es gab ein formidables Rückspiel im Stadion von Rot-Weiß Essen in dem großen Saal. Für 500 Leute wurde der Film präsentiert und insofern muss man sagen, ist ihnen diese Aktion auch wieder auf die Füße gefallen und jetzt wird im Übrigen sogar wegen Landfriedensbruch ermittelt. Einer ist jetzt schon rausgescannt, von denen wiedererkannt. Das heißt, ein Hooligan sitzt jetzt quasi auf jeden Fall schon mal da und wird weiter befragt und ich weiß nicht, wie das jetzt vorwärts geht, aber ich denke, irgendwann wird er auspacken müssen, wer noch seine anderen Spezies waren, mit denen er da reingekommen ist. Und dann wäre das natürlich der ganz wichtige zweite Schritt, dass strafrechtlich jetzt die Konsequenz erfolgt und damit klar wird, was ihr getan habt, ist euch so gründlich auf die Füße gefallen, dass es richtig wehtut und das möglichst lange. Und wenn ihr dann wieder zu Sinnen kommt, dann hoffentlich habt ihr was anderes in der Birne.
Der Film soll aufrütteln und er zeigt da viele strafrechtlich relevante Taten und so. Ne? Was ist Ihnen da bekannt, was das vielleicht für Konsequenzen gehabt hätte, diese Aufnahme?
Also im Fall Kirchdorf, den wir auch im Film zeigen, war es ja dann so, dass die Aufnahmen von Thomas Kuban dafür gesorgt haben, dass Polizei, der Staatsanwaltschaft gearbeitet haben, ermittelt haben, dass es auch zu einem Gerichtsverfahren kam, ganz konkret, und auch zu einer Verurteilung, sowohl des Veranstalters wie der Band, die dort aufgetreten ist. Und es zeigt, Wenn man richtig mit diesem Material arbeitet, dann kann man was machen. Jetzt natürlich ist zum Teil manche schon verjährt, aber wir können trotzdem, oder wir sind gespannt, sagen wir es so rum, was rauskommt bei den Ermittlungen, die nach der Berlinale rund um unseren Film begonnen haben. Da hat das Landeskriminalamt Berlin uns gebeten und natürlich auch das Recht, weil jetzt war es öffentlich, diese Filmszenen, die Undercover-Filmszenen an sie weiterzugeben. Und die wiederum haben es weitergeleitet an die zuständigen LKAs in den Ländern. Und jetzt sind wir gespannt, bald 2 Jahre später sollten ja mal ein paar Ergebnisse am Tisch liegen. Wir werden versuchen, das abzufragen.
Was sind die aktuellen Projekte von Thomas Kuban und mit Ihnen zusammen vielleicht auch wieder?
Also ganz aktuell, und das passt natürlich zum heutigen Tag, es war ja auch Thema der Fragerunde, sind wir dabei, uns dem Heilbronn-Komplex, so wie wir das nennen, zu nähern. Wir sind da ganz am Anfang des Trichters. Wir machen gerade unsere ersten Sichtungen, möchte ich es fast schon nennen, Gespräche, und werden dann gucken, wo wir da das Hauptproblemfeld sehen und dann näher rangehen. Wir finden es auch ungenügend, was bis jetzt passiert ist, und denken, leider müssen wir wieder sagen, auch wieder da ist in den Medien, in den etablierten Medien zu wenig zu hören, zu lesen. Wir würden uns da tiefere, ein wenig mehr gründeln, würde man vielleicht sagen, wünschen. Das passiert halt so leider nicht, und ich glaube auch nicht, dass der Prozess in München geeignet sein wird, tiefere Erkenntnisse hochzubringen, und insofern werden wir jetzt versuchen, da ein bisschen tiefer ranzugehen, und vielleicht können wir da auch wieder ein Stück weit was reißen. Wir werden uns bemühen.